The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 16. Mai. Die Kriegsfront kennt nur das Donnern, das tödliche Donnern von Panzerrohren und Bomben. Die Front ist laut und gnadenlos, gerade auch jetzt in der Ukraine. Laut den Vereinigten Nationen sind 9.000 ukrainische Zivilisten bisher gestorben. Kiew spricht von 100.000. Verifizieren kann man das nicht. Die geschätzte Zahl der toten Soldaten sei noch viel höher, heißt es. Über 8 Millionen Ukrainer sind in die EU geflohen. Zumindest über diese Zahl herrscht Gewissheit. Aber abseits des Donners setzt sich doch so etwas wie leise Diplomatie in Gang. Zunehmend gibt es nämlich Signale von jenem großen Spieler, den schon unser Verteidigungsminister Boris Pistorius hier im Pioneer-Interview als potenziellen Verhandlungsführer genannt hat.
China ist im Augenblick der einzige Player, dem ich zutraue, direkten Einfluss auf Putin zu haben, weil er so viel Einfluss in Russland hat, wirtschaftlich und politisch.
China hat frühzeitig einen 12-Punkte-Plan vorgelegt, um den Krieg zu beenden. Niemand hat den so wirklich ernst genommen. Der wurde kritisiert als substanzlos. Aber es waren doch immerhin mal 12 Punkte und damit 12 Punkte mehr als das, was die EU oder die USA vorgelegt haben. Und jetzt dann dieser Telefonanruf von Chinas KP-Chef Xi beim ukrainischen Staatschef Selenskyj. Der bekam Lob, dieser Anruf. Auch von der deutschen Außenministerin.
Es ist gut, dass Präsident Xi mit Präsident Selenskyj gesprochen hat. Es ist auch gut, dass die chinesische Regierung die Souveränität der aus der Sowjetunion hervorgegangenen Staaten bekräftigt und anderslautende Aussagen zurechtgerückt hat.
Und es blieb ja nicht bei diesem Telefonat. Es wurde danach von der chinesischen Führung ein Sonderbeauftragter Chinas für den Ukraine-Krieg ernannt. Der Mann heißt Li Hui und ist 70 Jahre alt. Er war Botschafter Pekings in Moskau, er spricht fließend Russisch, er kennt Putin und er startete gestern in Kiew seine Mission. Auch Polen, Frankreich, Deutschland, naja. Und dann eben auch der Kreml stehen auf seiner Liste. Der Sonderbeauftragte Chinas für den Ukraine-Krieg hat also seine Mission, seine Pendeldiplomatie begonnen. Seine Mission, so die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, sei es, für Friedensgespräche zu werben. Das Reich der Mitte wird aktiv. Man setzt Signale auch an uns im Westen. Man will nicht als lautsprecherisch, gar prahlerisch auftreten. Der Ausgang dieser Mission ist ja schließlich ungewiss. Aber es gibt handfeste Interessen, die dafür sprechen, dass China ein Interesse daran hat, dass dieser Krieg nicht der Beginn einer weltweiten Verhärtung ist, die dann auch den Handel zum Erliegen bringt. Es sind drei Gründe, die hier genannt werden müssen. Erstens, im jetzigen Stadium seiner ökonomischen Entwicklung, ein Steilflug einer Volkswirtschaft, wie wir ihn selten erlebt haben. In diesem Entwicklungsstadium möchte China auf gar keinen Fall den Kontakt zum westlichen Absatzmarkt verlieren. China braucht die Globalisierung. Das Land exportierte im vergangenen Jahr Waren und Dienstleistungen für 3,6 Billionen Euro. Ein Krieg ist unter diesen Gesichtspunkten des Handels einfach nur störend. Schon im Januar vergangenen Jahres, also vor dem Ukraine-Krieg und nach Corona, beschwor man den Westen beim Weltwirtschaftsforum in Davos, übertragen von Phoenix.
Der internationale Handel muss gefördert werden. Die Lieferketten müssen funktionieren und wir brauchen wirtschaftlichen Wiederaufschwung, der auch schnell geht.
Zweitens, die politische Reputation der chinesischen Führung hängt auch davon ab, dass man als Chinese an amerikanischen Universitäten, als Chinese auf Konferenzen, internationalen Konferenzen und auf den großen Industriemessen dieser Welt eben nicht als Paria, als Sonderling, als Aussätziger behandelt wird, sondern als neugieriges, höfliches und respektiertes neues Mitglied der Weltgemeinschaft. Das aufstrebende China will eben nicht gefürchtet, sondern geachtet werden. Die neue Rolle als Friedensengel könnte ein Schritt dahin sein. Grund 3 warum China ein Interesse an einer friedlichen Lösung hat. Kulturell ist das heutige China ein Land, das auf den philosophischen Werten von Konfuzius beruht. Diese Weisheitslehre besagt unter anderem, wer ständig glücklich sein möchte, muss sich verändern. Diese Lehre setzt eben nicht auf Dominanz, auch nicht in den auswärtigen Beziehungen, sondern auf Gleichgewicht durch Harmonie. Also, Fazit. Wir sehen am Ende dieses Tunnels erstmals auch ein Licht der Hoffnung. Dieses Licht scheint nicht gleißend hell, es schimmert rötlich. Es sieht aus wie die von hinten illuminierte chinesische Flagge. Vielleicht ist das, was sich da in unser Blickfeld schiebt, ja auch so etwas wie eine Zeitenwende. Zumindest das Hoffen ist heute Morgen wieder erlaubt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit Janni Neugebauer vom Gründungszentrum 50+. Und wir sprechen darüber, warum viele Menschen auch im Rentenalter doch noch ganz gerne arbeiten möchten.
Weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, weil sie eine sinnvolle Tätigkeit suchen und weil sie vor allen Dingen auch gerne ihr Wissen weitergeben.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, welchen Einfluss die Türkei-Wahl auf den Dollarkurs hat. Und meine Kollegin Alev Duan weiß, um die Stimmung in Ankara und in Istanbul und im Land zu berichten, denn sie meldet sich jetzt gleich aus Ankara. Und wir lernen die coolsten Tiefseebewohner der Unterwasserwelt anhand ihrer Geräusche kennen. Naja, und außerdem zünden wir ein kleines Geschmacksfeuerwerk zum Geburtstag eines der beliebtesten Schnellgerichte der Deutschen. Der Arbeitsmarkt hat ein Fachkräfteproblem, das ist ja kein Geheimnis mehr. Die geburtenstarken Jahrgänge ziehen sich in den kommenden Jahren nach und nach auf die Parkbank zurück. Also, es wird händeringend nach Alternativen gesucht. Zuwanderung, sagen die einen, könnte eine Lösung sein. Aber es gibt auch Lösungsansätze im Inland, die vielleicht auch noch unkomplizierter zu bewerkstelligen sind, ganz ohne Sprachkursus. Mehr als 11 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind nämlich in Deutschland zwischen 50 und 59 Jahre alt. 11 Millionen. Keine Kleinigkeit. Und viele von ihnen wollen auch im Rentenalter dem Arbeitsmarkt ganz gern erhalten bleiben. Aber eben nicht wie gehabt in der Festanstellung mit der Maloche von morgens bis abends und der Chef nervt, sondern vielleicht eher als Experte dienen, als Helfer in der Not oder eben auch als Berater. An genau diese Menschen richtet sich die Agentur Gründungszentrum 50+ von Janni Neugebauer. Sie vermittelt nämlich Fachkräfte aus dieser Altersgruppe auf Zeit. Wie genau das funktioniert und an wen sich dieses Angebot des Gründungszentrums 50+ richtet, das werden wir jetzt mit Janni Neugebauer höchstpersönlich besprechen. Freuen Sie sich drauf. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Janni Neugebauer.
Guten Morgen, lieber Herr Stangert.
Alle klagen über Fachkräftemangel, aber Sie sind nicht hier ins Studio gekommen, um zu klagen.
Sondern um eine Lösung zu zeigen.
Sie sind nicht das Problem, Sie sind die Lösung. Aber wie sieht Ihre Lösung aus?
Also beim Fachkräftemangel ist es ja so, dass viele über Zuwanderung sprechen. Sie sprechen über neue Bildungssysteme. Sie sprechen darüber, wie sie Ältere in einem Job halten können. Und keiner denkt darüber nach, dass es x Personen gibt, die unternehmerisch tätig werden wollen, die gründen wollen oder gegründet haben und die Spezialisten in ihrem Gebiet sind und die dieses Fachkräfteproblem lösen können, zumindest teilweise.
Und die haben Sie versammelt in Ihrem Gründungszentrum 50+, so heißt das, eine Internetplattform, wo man Menschen treffen kann, die schon Berufserfahrung haben, aber die bereit wären, als Selbstständige, als Solo-Selbstständige, als Projektleiter zu arbeiten, richtig?
Genau, genau.
Was sind das für Menschen? Beschreiben Sie uns die.
Das sind Menschen, die 50+ sind, die können aber auch schon 70+ sein. Also die Bandbreite geht von 55 bis ungefähr 75. Es sind alles berufserfahrene Personen, die einen guten Job vorher gemacht haben und die eigentlich keine Lust mehr darauf haben, wieder in eine Festanstellung zu gehen. Warum? Weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, weil sie eine sinnvolle Tätigkeit suchen und weil sie vor allen Dingen auch gerne ihr Wissen weitergeben. Und es sind alles Personen, die eben 30 Jahre Berufsleben auf dem Buckel haben und die in ihren Fachgebieten oder auch als Generalisten relativ erfolgreich waren. Das heißt, sie waren jetzt nicht Top-Führungsebene, sondern sie sind so zweite, dritte Führungsebene und sind da teilweise hängen geblieben. Warum? Weil es vielleicht ein Unternehmen nicht zuließ, dass sie die Geschäftsführerposition eingenommen haben oder gekriegt haben. Wir Babyboomer sind ja sehr viele. Und da kann natürlich der ein oder andere, der kompetent und der gut ist, auf der Strecke bleiben.
Na, wenn Ihr Gründungszentrum 50 plus Schule macht, dann gibt's ja überhaupt keinen mehr in den Ruhestand gehen, sondern dann wechselt man nur in einen neuen Lebensabschnitt und steht im Arbeitsmarkt anders, selbstständiger, autonomer, freiheitlicher zur Verfügung.
Genau, das ist natürlich das hehre und das große Ziel, dass diese Personen eben auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Und vielleicht eine Studie von der Körberstiftung beziehungsweise eine Forsa-Umfrage, die von der Körberstiftung gemacht wurde. Da kam raus, dass sich 2/3 der Personen vorstellen können, weiterzuarbeiten, allerdings unter anderen Bedingungen als in einer Festanstellung.
Nun ist ein Vorurteil gegenüber Älteren, dass sie zum Beispiel zu teuer sind, dass sie ihre alten, oft Konzerngehälter mitbringen, immer sechsstellig, darunter macht's keiner mehr, fordern. Wie ist das bei den Menschen, die Sie vermitteln? Ist das ein Thema, das hohe Gehalt, die hohe Gehaltsforderung?
Also ich würde sagen, generell ist es ein Thema und deshalb, auch weil diese hohen Gehaltsforderungen bei den Personen irgendwie da sind, scheitern die natürlich auch wieder eine Festanstellung zu kriegen. Bei uns geht es genau anders. Ich sage, gut, die haben Fachwissen, was der Mittelstand braucht. Aber dieses Fachwissen muss man ja nicht in Form einer Festanstellung einkaufen, sondern man soll es projektweise einkaufen. Anstatt also jemanden ein Jahr zu beschäftigen, kann man den, wenn man dieses Fachwissen braucht, dieses Know-how braucht in seinem Unternehmen, sagen wir mal eine Woche, einen Monat oder am Anfang ein paar Tage pro Monat und dann auslaufend immer mal wieder tageweise in dem Format beschäftigen, beauftragen, dass man sich leisten kann als Unternehmen und dass vor allen Dingen auch das Projekt erfüllt wird.
Das heißt, wie viele Menschen haben Sie auf Ihrer Plattform, die ready to go, also einsetzbar wären ab morgen früh?
1000.
1000 Leute, in was für Berufen? Geben Sie uns ein Gefühl ungefähr.
Das sind ganz unterschiedliche Berufe. Also ich habe von dem ehemaligen Produktionsleiter über Buchhalter, über Personen, die in der Administration waren, Vertriebler, ein paar Leute, Assistentenrollen eingenommen haben vorher. Also ich würde sagen, die Bandbreite ist sehr groß. Und es sind natürlich sehr viele, die auch sehr unterschiedliche Berufsbilder oder Aktivitäten während ihrer gesamten Laufzeit gehabt haben. Und die ja für sehr unterschiedliche Funktionen oder Projekte gut zur Verfügung stehen würden.
Das kann ja generell sein, dass man die 50-Plus-Generation unterschätzt in dem heutigen Jugendwahn. Was würden Sie sagen? Jetzt machen Sie mal richtig die Werbetrommel für die über 50-Jährigen. Was können die, was andere nicht können? Nennen Sie uns einfach mal 2 Argumente für Menschen zwischen 50 und 70, um die einzustellen.
Das sind Personen, die jahrelanges Berufsleben hinter sich haben und die einen sehr schnell Fehler erkennen im System und Lösungen bieten können. Also sie haben sehr schnell den Überblick und können sehr schnell, wissen sie, woran hapert es irgendwo und was kann ich als Lösung geben, weil sie noch aus der analogen Welt kommen. Und eine zweite Sache, die ich auch immer wieder als Kernkompetenz sehe, ist, dass sie Prozesse optimieren können. Also dass sie sagen, okay, da kann man Einsparungen machen und gleichzeitig viele von diesen Älteren haben ja auch Kinder oder haben mal eine Coaching-Ausbildung gemacht, die Mitarbeiter mitnehmen können. Also die davon überzeugen können, hier, ich mache das so, also ohne jetzt besserwisserisch zu sein, sondern die müssen auch ihre Rolle ändern in Richtung vom Macher weg hin zum Mentor. Also nicht sagen, hier, ich zeig dir mal, wie es geht und guck mal, so schaut's aus, sondern sie müssen die Teams mitnehmen und müssen ja eigentlich denen wie ein bisschen wie so ein Pferdeflüsterer sein, sagen, hier, mach das mal so und so. Und dann siehst du und kannst dir aber deinerseits die Lorbeeren ans Revers oder an den Hut stecken.
Also ein bisschen zuhören wäre schon nicht schlecht. Empathie,
genau.
Alles jedenfalls nicht die gehobene Form von Klugscheißerei.
Nein, absolut nicht. Das funktioniert nicht.
Coachen Sie denn Ihre Leute auch 50 plus dahingehend, dass sie dann, wenn sie in die Firmen kommen, auch wissen, wie man heute respektvoll mit Jüngeren, mit Jungs und Mädchen umzugehen hat, dass das nicht wie früher, ich sag mal ein bisschen Kasernenhof-Klima, dass das nicht so wie früher ist?
Also da machen Sie einen Punkt auf, das sollte ich wahrscheinlich in meinem Gründungszentrum auch mehr machen. Wir besprechen natürlich auch Vorgehensweisen und wir besprechen auch Gesprächsführung. Und da sage ich immer ganz explizit, nimm die anderen mit und versuch sozusagen, gib nicht die Rolle oder erweck nicht den Eindruck, du bist hier der große Macher, sondern ich helfe dir, deine Karriere zu machen dem anderen gegenüber. Aber ich gebe Ihnen recht, ein Kommunikationstraining in dieser Richtung wäre sicherlich extrem sinnvoll. Das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung, die viele haben, aus der alten Rolle wieder rauszukommen.
Trotzdem eine sehr sinnvolle Initiative von Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute dabei. Vielen Dank, Jani Neugebauer.
Vielen Dank.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da schauen heute Morgen alle nicht nach Berlin, in die deutsche Hauptstadt, sondern nach Ankara, in die Hauptstadt der Türkei. Die Präsidentschaftswahl. Die hat nämlich ergeben, dass sowohl der amtierende Präsident als auch sein Herausforderer in eine Stichwahl ziehen müssen. Und damit schalten wir jetzt nach Ankara, wo unsere Pionier-Chefreporterin Alef Duran das Geschehen live beobachtet. Einen schönen guten Morgen, Alef.
Einen schönen guten Morgen, Gabor.
Die Emotionen auf beiden Seiten waren ja auch in der Wahlnacht noch sehr, sehr aufgeheizt. Wie fühlt sich das für dich am Tag danach an?
Also wir merken, dass die Spaltung auch heute noch anhält und so ein wenig scheint die Hauptstadt hier in Schockstarre. Wir haben auf der einen Seite eine sehr, sehr enttäuschte Opposition. Die gibt sich zwar im Moment noch sehr, sehr kampfesmütig. Der Kandidat des Oppositionsbündnisses hat auch noch mal ein Video gepostet und sich extrem, ja fast schon martialisch gezeigt. Er will sich jetzt stilistisch ein bisschen Erdogan annähern, glaube ich. Aber so richtig scheint das nicht gut anzukommen. Und auf der anderen Seite im Regierungsbündnis in der Koalition gibt man sich ziemlich entspannt und geht eigentlich davon aus, dass man die Stichwahl in 2 Wochen am 28. gewinnen wird.
Kann man zumindest nicht ausschließen. Alle fragen sich hier in Berlin, diese Wahlauseinandersetzung, die war ja hart. Und die Wahl selbst war knapp. Aber die Kernfrage ist ja die, war diese Wahl auch fair nach unseren demokratischen Standards?
Von fair kann keine Rede sein, Gabor. Es gab ja in der Nacht sehr viele Unstimmigkeiten bei der Auszählung der Wählerstimmen. Ich habe mit Frank Schwabe genau über diese Fragen gesprochen. War diese Wahl nun frei und fair und können wir sie als eine solche mit zum Beispiel demokratischen Wahlen in Europa vergleichen? Frank Schwabe ist Leiter der Wahlbeobachtungsmission des Europarats hier in der Türkei und er zeichnet uns ein differenziertes Bild. Herr Schwabe, was können Sie uns sagen? Wie fair und frei waren die Wahlen?
Das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir uns immer um diesen Begriff ein bisschen drücken, fair und frei, das ist so schwarz-weiß. Man kann sagen, dass am Wahltag die Wahlen schon unter akzeptablen, vernünftigen Bedingungen stattgefunden haben. Da ist die Türkei aber auch lange erfahren. Aber natürlich ist der Rahmen der Wahlen nicht frei und fair. Wir haben keine demokratischen Zustände, die wir uns wünschen in so einem Land, was die Medienfreiheit angeht, was die Möglichkeit angeht, für die Opposition hier Wahlkampf zu betreiben. Insgesamt die Lage im Land ist nicht so, wie wir uns die wünschen. Und deswegen machen wir diese Unterteilung und sagen, am Wahltag ist es ganz gut gelaufen, aber der Rahmen ist nicht gut.
Aber das Ergebnis, das wir jetzt vorsehen und das dahin zeigt, dass wir in 2 Wochen eine Stichwahl haben werden, das ist eins, von dem Sie sagen, das repräsentiert den Volkswillen.
Unter den gegebenen Bedingungen, wenn Sie halt eingeschränkte Medienfreiheit haben und eingeschränkt auch politisch agieren können, ist das immer schwierig. Aber wir haben den Eindruck, dass das, was gestern in die Wahlurnen geworfen wurde, was der Wille am Wahltag war, jetzt am Ende sich auch in diesem Ergebnis widerspiegelt. Ja.
Wie bringen Sie die schwierigen demokratischen Verhältnisse, schwierigen rechtsstaatlichen Verhältnisse in diesem Land, in der Türkei, zusammen mit der gleichzeitig extrem hohen Wahlbeteiligung?
Es ist zum einen, glaube ich, eine Tradition, wirklich in diesem Land wählen zu gehen. Und zum anderen gibt es, glaube ich, kein Land auf der Welt, das unter solchen schwierigen demokratischen Bedingungen eine so lebendige Zivilgesellschaft hat. Es ist wirklich hochgradig beeindruckend, das zu sehen. Und ich kenne eigentlich kein anderes Beispiel auf der Welt, wo Medienfreiheit, wo die Freiheit von politischen Akteuren so eingeschränkt ist, wo so viele Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen, wie in der Türkei und trotzdem die Zivilgesellschaft sich im Grunde nicht unterkriegen lässt und nur im allerletzten Moment man versucht, ins andere Land zu gehen und ansonsten hier trotzdem tapfer weiterzumachen. Und das, finde ich, spiegelt sich wieder.
Herzlichen Dank, Herr Schwabe.
Sehr gern.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Auch an der Wall Street ist die Präsidentschaftswahl in der Türkei natürlich das große Thema. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor.
Anne, wie hat denn der Dollar auf diese Wahl vom Sonntag reagiert?
Der ist tatsächlich auf einen Rekordstand zur türkischen Lira gestiegen. Also die türkische Lira hat einen neuen Tiefstand erreicht. Ich meine, klar, die Märkte hassen ja nichts mehr als Unsicherheit. Und dass es in der Türkei jetzt zu einer Stichwahl kommt und wir noch keinen Wahlsieger haben, ist die größte Unsicherheit, die man sich vorstellen kann. Experten hier an der Wall Street befürchten, dass die Lira in den nächsten 2 Wochen komplett zusammenbrechen könnte. Aber auch, dass Erdogan bessere Chancen hat als sein Herausforderer, kommt bei den Märkten nicht gut an. Analysten glauben, dass Erdogan das Land einfach wirtschaftlich nicht gut im Griff hat. In der Türkei wurde der Aktienhandel auch kurzzeitig angehalten, wegen dem massiven Abverkauf. Und Wetten auf einen Kreditausfall der Türkei wurden auf einem Höchststand gehandelt. Also die Wall Street macht sich definitiv Sorgen um die Türkei.
Ein weiteres großes Thema ist ja auch die Ankündigung von Amazon. Denn die wollen in Zukunft durch eine KI Pakete schneller zum Kunden bringen. Anne, erklär uns, wie genau soll das funktionieren?
Ja, das ist ganz interessant, und zwar indem die Distanz zwischen Produkt und Kunde minimiert wird. Bisher ist es ja so, wenn man bei Amazon was bestellt, dann kommt das Produkt von irgendeinem Warenhaus irgendwo im Land, aber nicht unbedingt von dem, was am nächsten zu einem liegt. Die KI soll so schlau gemacht werden, dass sie Daten und Kundenverhalten in den Regionen analysiert und dadurch vorhersehen kann, wann es welche Nachfrage nach welchen Produkten in welcher Region gibt. So kann man dann die Logistik optimieren, dass die Produkte dann schon in einem Warenhaus dort in der Nähe gelagert werden. Dadurch soll es dann möglich werden, dass Produkte noch am selben Tag geliefert werden können, spätestens aber am nächsten Tag, wenn man zum Beispiel abends bestellt. Also das ist schon echt cool. Das fanden auch die Anleger hier an der Wall Street. Die Amazon-Aktie legte um 0,9% zu.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Dosen Ravioli im Bürokratendeutsch so einen hässlichen Namen trägt. In der offiziellen Lebensmittelbeschreibung hierzulande sagt man nämlich dazu Nassfertiggericht. Naja, was uns den Appetit aber nicht verderben sollte, zumal dieser Tage der 65. Geburtstag der Dosenravioli gefeiert wird. Und wer hat's erfunden? Hier liegt eindeutig eine italienisch-deutsche Gemeinschaftsproduktion vor. Die Italiener haben natürlich die Ravioli erfunden, ein klassisches Resteessen im Teigmantel. Die erste urkundliche Erwähnung gab es bereits im 11. Jahrhundert. Aber wo bleibt der deutsche Anteil? Die Ravioli in die Dose gesteckt, das hat erst die Firma Maggi, und zwar im Jahre 1958.
Schon probiert? Wenn Gäste zu Ihnen kommen, dann Maggi Eier-Ravioli mit Schinkenspeckröllchen und Kopfsalat. Für den Vati, Ravioli mit Spiegelei.
Viele Familien in der noch jungen Bundesrepublik hatten noch gar keinen Kühlschrank. Und da war die Dose Ravioli eine gut lagerfähige, einfache, wohlschmeckende und vor allem auch schnelle Alternative zum spröden deutschen Abendbrot mit Fleischwurst und Gürkchen. Bis heute findet die Produktion in Singen am Bodensee statt. 170.000 Dosen Ravioli verlassen jeden Tag das Werksgelände. Und man geht mit der Zeit. Mittlerweile gibt es natürlich auch eine vegetarische Variante. In Italien sind übrigens Ravioli aus der Dose ein bisschen verpönt, kann man schon sagen, wie ein Mitarbeiter von Maggi gegenüber dem ProSieben-Magazin Galileo gestehen musste.
Also in Italien ist das Produkt eher nicht bekannt. In der Form. Die Italiener machen ihre Ravioli von Hand und es ist, kann man nicht vergleichen. Es ist wirklich, ich würde es als typisch deutsches Produkt von den Italienern abgeguckt bezeichnen.
Daher gibt es das Produkt auch nur in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und was würden Sie schätzen? Wie viele einzelne Ravioli sind eigentlich in einer Dose enthalten? Wir gehen einfach mal davon aus, dass Sie beim Essen noch nie mitgezählt haben. Es sind immerhin 45. Und ohne Dosen Ravioli würde ich heute wahrscheinlich gar nicht in diesem Podcast-Studio sitzen können. Ich wäre als Student der Volkswirtschaft in Marburg wahrscheinlich verhungert. Insofern danken wir der Dosen Ravioli an ihrem Geburtstag für ihre ganz praktische Hilfeleistung. Mit 65 Jahren ist die Dosen Ravioli ja glücklicherweise weit davon entfernt, in Rente zu gehen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Unterwassersprache einfach sehr kompliziert ist. Sogenannte Bioakustikwissenschaftler beschäftigen sich hauptsächlich mit Erzeugung, Übertragung und Wirkung von tierischen Sprachen. Einige Tiergeräusche kann aber auch das untrainierte Ohr schon erkennen, wie das Krähen eines Hahnes oder das Brüllen eines Löwen. Doch viel schwieriger wird es natürlich, sich mit den verschiedenen Stimmen der Tiefsee zu befassen. Daher ist dieser wissenschaftliche Prozess sehr aufwendig, kostet Zeit, Geld und vor allem Geduld. Doch nun hat die Initiative The International Quiet Ocean Experiment eine wissenschaftliche Revolution angestoßen. Und zwar mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Die Forscher haben nämlich Algorithmen entwickelt, um ihre Unterwassertonaufnahmen zu analysieren. Und statt monatelanger Detailarbeit hilft die KI, sehr schnell die Geräusche der Tiefsee zu bestimmen und ihren verschiedenen Meeresbewohnern zuzuordnen. Sag mir, wie du blubberst, und ich sag dir, wer du bist. Diese KI-Algorithmen erkennen zum Beispiel die Geräusche des Bokon-Krötenfischs. Und auch vom Trommelfisch, vom grunzenden Fisch und vom sogenannten Snapping Shrimp. Fische, von denen wir noch nie gehört haben, geschweige denn gesehen haben. Aber zumindest wissen wir jetzt dank dieser KI, welche Geräusche sie von sich geben, und wir Menschen bleiben vielleicht genau wie die Beach Boys einfach oberhalb der Tiefsee. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, einen unbekümmerten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.